Jetzt wir, das A1 Teamradio.
Wer sorgt eigentlich für Sicherheit bei A1? Diese Frage beantworten wir in der 31. Ausgabe eures A1 Teamradios. Wir sprechen über OneSec.
Die erste Firewall ist einmal die Human Firewall. Das heißt, je mehr Awareness wir haben bei unseren Mitarbeiterinnen, desto eher sind wir in der Lage, mal die Sachen zu erkennen.
Und da wird gleich klar, wir alle helfen mit A1 sicher zu halten. Aber so ein paar schlaue Tools und schlaue Kolleginnen und Kollegen helfen uns dabei. Und dann das nächste große Event bei A1, die OneTech Zukunftsreise. Wann ihr wo sein müsst, hört ihr in dieser Ausgabe. Ich bin der Florian und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Jetzt wir, das A1 Teamradio. Was passiert, wenn was passiert? Und was tun wir, damit nichts passiert? Bei A1 beschäftigt sich mit diesen Themen unsere Sicherheitsorganisation OneSec, die es mittlerweile seit gut einem Jahr gibt. Aber was macht OneSec genau? Und wie machen die das Ganze? Wir sprechen darüber mit Christoph Moser. Jetzt wir, der A1 Talk.
Ja. Christoph, was sind denn deine Aufgaben bei A1? Was machst du so?
Für die A1 sind der Wolfgang Schwabel und ich verantwortlich für die OneSec. Das ist die Sicherheitsorganisation, die in der A1 verantwortlich ist, dass unsere Daten sicher verwendet werden und unsere Services geschützt funktionieren können. Quasi in unserem Sinne Empowering a Secure Digital Life.
Also Freund und Helfer, ihr seid so ein bisschen die Polizei bei A1.
Genauso ist es, aber das positive Image der Polizei.
Ja, darum sage ich ja.
Die wirklich unterstützen, genau. Ja.
Bleiben wir gleich beim Thema. Was sind denn so derzeit die größten Bedrohungen im Netz, die mit deiner Aufgabe zusammenhängen?
Gibt es natürlich eine Vielzahl an Bedrohungen und wir sind ja auch ständig Bedrohungen ausgesetzt. Das häufigste ist zum Beispiel die DDoS-Angriffe. Aber die haben wir jetzt relativ gut im Griff. Ja, da haben wir Produkte auch von 1 Digital zum Beispiel, unser Offensive-Produkt. Das heißt, da haben wir große Bedrohungen, die wir aber sehr gut im Griff haben. Was für uns eine große Herausforderung ist, ist natürlich zu erkennen, welche Angriffsmuster nutzen denn externe Angreifer. Ja, weil die entwickeln sich ständig weiter. Und die machen ja im Gegensatz zu uns, machen die ja recht eine gute Arbeitsteilung. Das heißt, die kooperieren auf sehr hoher Ebene und jedes Element bringt halt die Stärken ein. Das heißt, irgendwo werden Zugriffsdaten, Credentials verkauft, dann hat irgendjemand anders eine gute Technik, in das System reinzukommen, dann hat ein anderer eine gute Malware und da gibt es halt recht eine gute Zusammenarbeit und wir sind ja eher auf uns eingestellt. Ja.
Du hast gesagt, DDoS-Angriffe sind sehr häufig, habt es ganz gut im Griff. Aber gibt es irgendwelche Dinge, die ich auch der Tante Mitzi erklären könnte, die sie vielleicht daheim im Internet bedrohen könnten?
Absolut. Und der Oberbegriff ist Social Engineering. Unter dem kann sich die Tante Mitzi wahrscheinlich nichts vorstellen. Aber genau dieses Ausnutzen, sage ich jetzt mal, der menschlichen Schwächen wie Emotionen, ja, wie Bedürfnisse. Das heißt, man geht, ihr kennt das ganz klassisch, der Prinz aus Nigeria, ja, oder die Dame, die, genau, die Geld braucht, um sie Feuerholz kaufen zu können. Das ist so ein klassisches Social Engineering in der physischen Welt, ja, oder auch per E-Mail. Das Ganze findet halt immer häufiger statt und da geht es einfach um Massenware. Ja. Wenn ich davon Millionen ausschicke, dann gibt es ja da 2%, die auf das reinfallen und das ist in Summe dann doch wieder ein hoher Umsatz.
Aber wie könnt ihr da irgendwas dagegen tun? Ich meine, das ist doch das Individuum dann, das hat ja mit eurer Technik nichts zu tun.
Ja, es gibt zwei Sachen. Also erstens einmal setzen wir ganz stark auf Awareness. Das ist auch der Grund, warum wir ein jährlich verpflichtendes E-Learning haben, um eben die Awareness bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu steigen, dass sie wissen, was ist denn da draußen? Denn nur wenn ich es kenne, kann ich auch dementsprechend es erkennen und dann die richtigen Maßnahmen setzen. Und das ist aber nur eine Komponente. Eine zweite Komponente ist, wir müssen halt schauen, dass wir möglichst technisch das Ganze zu verhindern wissen. Das heißt, da haben wir dann im Prinzip Anti-Phishing-Software, wir haben Malware-Software und sonstige Systeme im Hintergrund.
Das heißt, dass das gar nicht durchkommt zum Endverbraucher?
Genau so ist es. Und wenn wir uns anschauen, ich habe jetzt die Statistik nicht parat, ja, aber es kommen sehr, sehr wenig Phishing-Mails beim End-User bei uns an, in der Mailbox. Und das meiste wird eigentlich von unserer Anti-Phishing-Software bereits rausgefiltert. Und das minimiert natürlich dann die Chance, wenn ich die Gelegenheit nicht habe, drauf zu klicken, ist die Umsetzung natürlich gering.
Kann ich bestätigen, sowas kriege ich kaum, also über genau. A1. Hat sich da irgendwas verändert in der letzten Zeit? Das ist natürlich ein bisschen eine Suggestivfrage, weil Corona, Homeoffice etc. Ich könnte mir vorstellen, wo sind die Leute daheim, wo erwische ich es mit solchen Dingen daheim? Also das dürfte schon zugenommen haben, oder?
Absolut. Und vielleicht um noch bei der A1 und Privatvergleich zu bleiben, nämlich überlegt euch einfach mal, wie viel Spam im A1-Account reinkommt und wie viel Spam im privaten E-Mail-Account reinkommt. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Also das heißt, wir haben da schon eine ganz andere Software dahinter. Und was tut sich? Naja, das Gegenüber, ja, die Angreifer, die nutzen natürlich aktuelle Situationen. Das heißt, die schauen, wir hatten auf der einen Seite die Pandemie, ja, wo es ganz klar war, dass wir einmal am Tag oder alle zwei Tage testen gehen müssen. Das heißt, 90% der Bevölkerung erwarten irgendwann einmal eine E-Mail mit dem Testergebnis, eine SMS mit dem Testergebnis. Und das kann man natürlich ausnutzen, weil jeder auf das schon wartet. Andererseits ist jetzt gerade sehr aktuell natürlich der Ukraine-Konflikt. Das kann natürlich auch ausgenutzt werden mit News, mit Alarmmeldungen. Alles, was irgendwie in die Richtung Emotion geht, ja, wird hier geschickt ausgenutzt.
Ich erinnere mich auch noch an die ganzen, Ihr Paket ist fertig, klicken Sie da drauf und solche Dinge. Das habe ich auch in meinem Umfeld öfter beobachtet und dann immer gesagt, bitte löscht das sofort, wenn ihr da nichts wisst darüber. Wie geht es jetzt das Ganze an? Also ihr wisst, was die Bedrohungen sind. Wie macht ihr das in der OneSec? Wie versucht ihr das Ganze anzugehen, auch wenn was Neues daherkommt?
Also genau das ist es. Wir haben eigentlich eine gesamte Kette und so ist auch unsere Organisation aufgebaut. Also wir versuchen einmal zuerst diese Risikoidentifikation zu machen. Was gibt es denn für Risiken? Was gibt es denn für Bedrohungen da draußen? Und wenn wir sagen, welche davon sind für uns relevant, dann sagen wir, welche Maßnahmen können wir denn setzen? Und das ist dann immer ein Maßnahmenmix. Das heißt, wir versuchen hier einen gestaffelten Schutz aufzubauen. Und die erste Firewall ist einmal die Human Firewall. Das heißt, je mehr Awareness wir haben bei unseren Mitarbeiterinnen, desto eher sind wir in der Lage, mal die Sachen zu erkennen. Die nächste Linie sind dann verschiedene technische Maßnahmen, wie zum Beispiel Antivirensysteme, wie Phishing Protection, Wir haben dann auch, falls wir davon ausgehen oder wovon wir ausgehen, dass es einem Angreifer früher oder später gelingen wird, in unsere Netze einzudringen, haben wir natürlich eine Überwachung unserer Systeme, ja, was tut sich in unseren Systemen, und schauen, dass wir Anomalien erkennen. Das ist unser Security- und Event-Management-System, mit dem wir schauen, sind die Vorgänge in unserem System dem passend zu dem, was wir erwarten.
Das funktioniert so wie eine Smartwatch, die sagt, okay, du hast einen unregelmäßigen Herzrhythmus, Achtung. So ähnlich ist das Monitoring bei euch.
Genauso ist es, und das ist ein super Beispiel, das werde ich in Zukunft dann übernehmen, weil genauso ist es, weil die Smartwatch schreit Alarm, wenn der Puls über 180 ist. So, und wenn ich jetzt gerade beim Laufen oder Sprinten bin, dann ist es absolut okay, dann kann ich es in der Verhältnis setzen und passt, Puls über 180 ist okay. Wenn ich aber im Liegen bin und einen Puls mit 180 habe, dann hat es vielleicht irgendein Problem, sei es eine Herzrhythmusstörung oder sonst irgendwas, aber super Vergleich. Ja.
Oder Canal Plus hat gerade irgendeine ganz spannende Serie wieder rausgehauen. Christoph, jetzt stell dir mal vor, das ist ein zweischneidiges Schwert, die Sicherheit. Das heißt auch viele Hürden, auch für Kolleginnen und Kollegen. Was würdest du mir sagen, wenn ich mich darüber beschwere, jetzt muss ich schon wieder mein Passwort ändern? Das ist halt das, was dann viele bemerken an der Sicherheit.
Genauso ist es. Und es ist halt, Sicherheit kann man eigentlich wie eine Waage sehen. Es ist immer ein Trade-off zwischen Sicherheit und Usability. Und genauso, ich glaube, eines der einfachsten Beispiele ist die eigene Wohnung oder das eigene Haus. Ich kann die Entscheidung treffen und die Sicherheit etwas runtersetzen, minimieren, und ich lasse die Türe offen. In einem sehr wohlhabenden Viertel, in einem ruhigen Viertel, und es bricht niemand ein und ich kann darauf vertrauen. Dann habe ich eine niedrige Sicherheit, aber hohe Usability, muss nicht aufsperren, ja, und komme relativ schnell rein. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich möchte ein höheres Sicherheitsniveau haben, dann sperre ich die Tür zu und brauche halt jedes Mal, wenn ich reingehen will, den Schlüssel, muss aufsperren, wenn ich den Schlüssel vergesse, ist es mühsam. Ja. Also alles hat Vor- und Nachteile, dafür sind aber meine Wertsachen geschützt, und so ähnlich ist es auch in der 1. Das heißt, wir schauen, dass unsere Daten eigentlich geschützt sind, wir haben gesetzliche Anforderungen, und wir haben natürlich aber ein Eigeninteresse als Unternehmen, dass wir unsere Daten und Services schützen.
Und das meiste ist wahrscheinlich eine Gewohnheitssache, weil es denkt ja keiner mehr drüber nach, dass ich jetzt einen Schlüssel raushole und einfach meine Tür daheim aufsperre. Dauert halt ein bisschen.
Genau so ist es, und in diese Richtung wollen wir auch, denn es geht ja ganz stark, und wir sehen uns als Business Enabler, ja, und versuchen wirklich auch die Customer oder User Experience hier zu steigern, dass es für die Endanwenderin möglichst wenig Implikationen im Alltag hat. Ja. Das gelingt uns natürlich noch nicht perfekt, aber ich glaube, dass wir schon einen großen Schritt nach vorne gemacht haben.
Kommunikation ist euch wichtig. Es gibt also Stichwörter wie Ambassadors oder Security Breakfast, E-Learnings. Sprechen wir kurz über die Ambassadors. Das sind eure Botschafter, aber wer ist das genau?
Wir haben so zweistufiges Ambassador-System eingeführt. Was ist denn die Idee? Man kann sich so vorstellen wie der Botschafter. Wenn der österreichische Botschafter oder Botschafterin in einem Land ist, dann ist sie im Prinzip die Vertreterin Österreichs und vertritt dort Interessen, spricht für Österreich, und auf der anderen Seite nimmt sie auch Informationen auf und bringt sie nach Österreich zurück. Und dasselbe machen die Security Ambassadors. Sie repräsentieren auf der einen Seite den Sicherheitsgedanken in dem jeweiligen Bereich, im jeweiligen Team, und andererseits haben sie den direkten Kontakt zur OneSec, wo sie auch Feedback abgeben können. Und wir haben ein zweistufiges System eingebaut, das heißt, die Lead Ambassadors, mit denen gehen wir direkt in Austausch, das ist eine kleinere Gruppe, wo wir alle Änderungen der Guideline, ja, alle Neuerungen abstimmen, damit wir eben auch Feedback bekommen von der Organisation.
Okay, kommen wir zum Security Breakfast. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also Security Breakfast, da haben wir gesagt, wir machen es einmal im Quartal, das heißt viermal im Jahr, und wollen sehr prominente oder interessante Themen an unsere Mitarbeiterinnen weitergeben. Wir hatten dazu das erste Breakfast zum Thema Phishing, Social Engineering, Passwortsicherheit, das hatten wir letztes Jahr, und heuer hatten wir, ich glaube vor einem Monat circa, das Security Breakfast zum Thema Blackout. Worum geht es hier? Hier geht es auf einem hohen Niveau, sicherheitsrelevante Themen so aufzubereiten, dass sie für unsere Mitarbeiterinnen interessant sind, ja, möglichst auch mit einem privaten Kontext, ja, und hier aber die gesamte Awareness zu erweitern und damit auch eine Awareness für die Notwendigkeit von Sicherheit in der Organisation zu schaffen.
Christoph, wie geht's weiter? Was ist jetzt das nächste große Ding, das ihr angeht, oder wo bewegen wir uns hin?
Wie geht's weiter? Ich glaube, wir haben sehr viel geschafft. Wir haben jetzt ein Jahr OneSec, also letztes Jahr im Mai haben wir gestartet. Wir haben dazwischen eine weitere Organisationsänderung eingenommen, bestehen mittlerweile aus 4 Teams. Und die große Zielsetzung ist für uns einmal, die Strategie, die wir entwickelt haben, jetzt wirklich in die Organisation reinzubringen. Was wir versuchen, das Kernthema ist Awareness in die DNA der Organisation reinzubringen. Wir wollen unser Risikomanagement vor allem auch mit den externen Lieferanten professionalisieren. Wir haben unsere Reaktionsfähigkeit von 5x8 auf 24x5 gesteigert, mit der Zielsetzung bis Ende nächsten Jahres das noch weiter zu erhöhen. Und wir sind dabei, die ganzen Arbeitsschritte zu professionalisieren, zu standardisieren, um hier nicht nur effektiv, sondern auch effizienter zu werden.
Und nur, dass wir es erwähnt haben, Passwort 123456 zählt schon sehr lange nicht mehr, gell?
Absolut, nämlich 14 Stellen und komplex. Und in Zukunft werden wir das Ganze auf ein Niveau zusammenheben, nämlich 15 Stellen beim nächsten Passwortwechsel. Dann fällig, um hier nicht verschiedene Sicherheitsniveaus zu haben.
Damit wir auch im Kopf ein bisschen fit bleiben. Christoph Moser, vielen Dank fürs Gespräch und gutes Gelingen dann in weiterer Folge.
Vielen Dank, danke fürs Dasein.
Jetzt wir, der A1 Talk.
Vorhin haben wir uns über OneSec unterhalten, jetzt geht's über OneTech und zwar die OneTech Zukunftsreise. Letzte Woche haben wir genau darüber mit A1 CTO Alex Stock gesprochen. Es geht um die Zukunft und kommende Technologien.
Wohin entwickelt sich die Telekommunikation? Wohin werden wir uns entwickeln? Was sind so Randthemen, die uns vielleicht beschäftigen werden, à la Quantum Computing, künstliche Intelligenz und all diese Dinge? Wir werden auch Inputs bekommen von anderen Koryphäen in der Industrie mit interessanten Statements und natürlich auch ihrer Meinung, wie die Zukunft aussehen wird. Also ich glaube, alles in allem wird es ein sehr, sehr spannender Auftakt.
Das alles wird für euch dort erlebbar. Außerdem gibt es eine Überraschung, hat uns der Alex versprochen. Er wollte aber noch nicht sagen, was es sein wird. Die OneTech Zukunftsreise, reden wir über die Zukunft am 23. Mai direkt im A1 Headquarter. Alle Infos gibt es natürlich für euch auf Workplace.
Ich freue mich schon richtig und es würde mich freuen, euch alle dort zu sehen.
Der A1 Event-Tipp. Jetzt wir, Das A1 Teamradio.
Euer A1 Teamradio. Das war's mit Folge 31. Nächste Woche ist der Donnerstag ein Feiertag. Das heißt, die neue Folge gibt's dann schon am Mittwoch für euch. Macht's es gut. Bis dahin, euer Florian Hörl.
Jetzt wir. Das A1 Teamradio.